Herzlich willkommen zum dritten Teil oder vierten, wie auch immer man das jetzt nennt. Wir hatten ja die Kleingruppen und heute Abend wollen wir uns mit euch über unterschiedliche Formen des Gottesdienstes unterhalten. Also heute Morgen erste Einheit, wofür ist der Gottesdienst überhaupt da? Was ist unsere Zielbeschreibung? Was wollen wir mit unserem Gottesdienst? Die Einheit 2 war über die Rolle der Musik im Gottesdienst. Ah, dann war es doch Einheit 3 über die Gottesdienst kulturrelevant gestalten. Einheit 4 haben wir uns über die verschiedenen Anteile im Gottesdienst, Predigt, Gebet, Moderation, Lobpreis und Anbetung unterhalten. Und jetzt geht es um verschiedene Formen des Gottesdienstes. Vielleicht habt ihr das schon in den Workshops gemerkt. Manche Ideen aus den Workshops kann man nicht in jeder Gottesdienstform und Weise umsetzen. Und man kommt dann so ins grundsätzliche Nachdenken. Entspricht die Form, wie wir Gottesdienst feiern, eigentlich den Zielen, die wir damit haben? Oder müssten wir grundsätzlich an der Form schrauben? Ich bin hier vorne, genau, ich habe mich nicht getraut, man kann diese Dinge anmachen, aber dann wird es überall heller. Deswegen stehe ich hier so ein bisschen im schwarzen Hintergrund wahrscheinlich, ne? Bin ich nur schwarz? Ich bin schwarz. Meine ich ja, schwarz mit weißem Hintergrund. Das ist immer nicht so schön auf Dauer. So besser? Ich kann auch noch ein bisschen zurückgehen hier. Wenn ich da nicht so einen langen Nasenschatten habe. Geht das so? Okay. Das sind heute, hat heute Abend zwei Teile. Ich mache den ersten. Der Martin muss noch mal kurz Colorbird besuchen. Du hörst nicht wirklich zur Zielgruppe da drüben.
Ja, weil ich bin ja der Leiter.
Ja.
Das
ist gut. Sehr schön. Also, diesen Abend haben wir uns aufgeteilt in zwei Teile. Ich möchte ein bisschen grundsätzlich einsteigen. Wie kommen wir eigentlich zu der Gottesdienstform, wie sie heute ist? Ist die eigentlich vom Himmel gefallen oder steht sie so in der Bibel? Und wie hat sich der Gottesdienst so entwickelt durch die Zeit? Dass wir vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum wir heute so Gottesdienst feiern, wie wir es tun. Und dann wird im zweiten Teil der Martin verschiedene heutige Gottesdienstformen vorstellen mit Videoclips. Und wir können mal da drauf gucken und sagen, was gefällt uns daran, was gefällt uns nicht. Was kann man vielleicht davon an Ideen mitnehmen? Und an welchen Stellen muss man es vielleicht auch ganz anders machen? Das ist die Idee. Ich habe hier ein kleines Paper vorbereitet, das gebe ich mal rum. Schon? Braucht ihr noch? Also, der erste Punkt ist eine Selbstverständlichkeit. Gottesdienst ist nicht gleich Gottesdienst. Gottesdienste sind unterschiedlich. Und das hat verschiedene Gründe. Man kann vielleicht mal bei sich selber überlegen, was ist eigentlich meine biografische Prägung? Was ist deine persönliche Gottesdienstgeschichte? Wann bist du zum ersten Mal in einem Gottesdienst gewesen? Wie hast du das erlebt? Wann hast du vielleicht eine Gemeinde gewechselt? Hast du unterschiedliche Gottesdienstformen dadurch erlebt, dass du von Gemeinde zu Gemeinde gegangen bist oder hat sich deine Gemeinde verändert im Laufe der Jahre? Also meine Biografie zum Beispiel ist so, mein erstes Mal in der Kirche war vermutlich meine Taufe. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, das war so. Ich kann mich dann an Kindergottesdienste erinnern. Ich bin als Kind nicht so oft in die Kirche gegangen. Ab und zu mal war ich in einem Kindergottesdienst, wo man so ein bisschen, also in der Kirche war das richtig, Kirchenlied am Anfang und dann ging man nach dem ersten Lied raus und kriegte den Kindergottesdienst. Manchmal bei uns nebenan, wir haben so ein bisschen im Grünen im Wald gewohnt und da gab es 3 Häuser weiter, gab es so eine Waldkapelle und da gab es so einen ganz kleinen Gottesdienstraum, so passten so 10 Leute rein und da wurde Gottesdienst gefeiert. Manchmal, wenn meine Oma zu Besuch war, sind wir dahin und dann habe ich da quasi mit den Erwachsenen gesessen und den Gottesdienst erlebt mit dem Gesangbuch und von vorne bis hinten inklusive Predigt und allem. Und ich weiß noch, da war vorne so ein Liturgieblatt eingeklebt und dann habe ich immer verfolgt, wo sind wir, wie weit sind wir schon gekommen. Ja. Und da noch ein Lied und so. Naja, ist wahrscheinlich auch nicht so wirklich kindergerecht. Naja, dann bin ich irgendwann durch die Schülerarbeit, den Schülerbibelkreis in eine freie evangelische Gemeinde gekommen. Habe eine ganz andere Art Gottesdienst zu feiern kennengelernt. Das war klassisch frei evangelisch, also mit rotem Gesangbuch und Orgel-Harmonium. 151 im Stehen, aber auf jeden Fall schon modern, das nannte man damals moderne Gottesdienstform. Ja, also ich war begeistert, weil es zeitgemäß war, weil es mal anders war, im Vergleich zu dem, was ich aus der Kirche kannte. Natürlich auch voll überzeugt, dass hier jetzt endlich gläubige Leute sind, anders als in der Kirche, wo das ja alles Ungläubige waren. Die sind dann auch so geprägt entsprechend. Dann bin ich zum Studium in die Gegend von Frankfurt gegangen und da wurde ich eingeladen von Kommilitonen in einen Lobpreisgottesdienst der charismatischen Bewegung. Da hatten mich meine FEG-Leute vorher stark vorgewarnt. Das war damals ein heißer Streit, die Zeit, als John Wimmer nach Deutschland kam und in Frankfurt auch Konferenz war. Aber mein Kommilitone ging da halt hin und sagte, musst mal mitkommen. Und das war natürlich wieder völlig anders. Was war da eigentlich anders? Lobpreislieder natürlich, Lieder, die ich nicht kannte. Lieder, die aber nicht nur mir unbekannt waren, sondern auch in ihrer Art mir unbekannt waren, weil sie sehr persönlich waren und sehr emotional und mir sehr nahe gingen. Aber das wollte ich natürlich nicht, weil die Lieder, die ich bis dahin kannte, waren eigentlich ein bisschen nüchterner und gingen mir nicht so nahe. Die konnte ich einfacher singen. Also das war auch ein bisschen eine Schockerfahrung. Es gab Segnungsangebot, solche Geschichten. Und dann kam ich in Christustreff in Marburg, das war so eine Mischung, auch Lobpreisgottesdienst, aber ein bisschen nüchtern. Da habe ich gedacht, hier kannst du es aushalten. Wir waren immer so eine Mischung aus charismatisch und nicht charismatisch, so halb-halb. Und da bin ich dann lange geblieben, habe dann nochmal ein paar Jahre in der Kirche gearbeitet, habe dann in Jerusalem ein paar Jahre lang wieder ganz andere Gottesdienstformen erlebt, sowohl wilden arabischen Oriental-Pop-Lobpreis als auch altkirchliche syrische und koptische Gesänge. Also bunte Farben von Gottesdienst. Und vielleicht, wenn du so durch dein eigenes Leben gehst, dann entdeckst du auch sehr unterschiedliche Formen. Und an manchen ist es etwas, was du zu schätzen weißt. Denk mal gerade an die Gottesdienstformen, die dir fremd waren. Ob da nicht doch irgendwas auch war, wo du sagst, aber das fehlt, ist doch etwas, was mir fehlt in meiner Gemeinde. Also zum Beispiel, ich war mal in Thésée. Und das ist diese französische Kommunität, da singt man immer diese einzeiligen Lieder, ganz meditativ, ein bisschen angelehnt an Gregorianik. Und ich glaube, ich würde da nicht jede Woche hingehen, wenn es meine normale Gemeinde wäre. Aber das ist trotzdem etwas, was ich in meiner Gemeinde vermisse. Ja, wo ich sagen würde, das könnten wir eigentlich öfters machen. Genauso mit den orthodoxen Ostkirchen da, wo ich denke, da würde ich wahrscheinlich nicht als regelmäßiger Gottesdienstbesucher hingehen, aber diesen Grund Haltung der Heiligkeit, die da herrscht mit Weihrauch und Lichtern und sowas und der Gestaltung, da könnten wir uns doch eine Scheibe von abschneiden. Ja? Also, arbeitet mal an eurer eigenen Biografie da innerlich. Und dann ist das Zweite, ist eine konfessionelle Prägung. Natürlich gibt es einen typischen Brüdergemeinden-Gottesdienst, auch wenn Brüdergemeinden untereinander sehr unterschiedlich sind. Natürlich gibt es einen typisch evangelischen Gottesdienst, typisch katholischen Gottesdienst. Also man ist auch ein bisschen geprägt von seiner Herkunft. Man kann das auch nicht so einfach loslassen. Ja? Deswegen, eine Gemeinde hat eine bestimmte Prägung. Aber natürlich ist auch eine Gemeinde im Wandel und diejenigen, die vielleicht seit Kindesbeinen in der gleichen Gemeinde sind, die wissen, dass das heute nicht mehr dieselbe ist wie vor 10 Jahren oder vor 30 Jahren. Das heißt, da wandelt sich etwas. Warum? Weil sich die Kultur wandelt, weil sich unsere Werte wandeln. Das heißt, da ist vieles in Bewegung. Und deswegen ist die spannende Frage, wenn wir sagen, wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern und wir gehen immer davon aus, dass wir doch eigentlich mit unserem Gottesdienst alle das Gleiche wollen, die gleiche Zielbeschreibung haben, bin ich mir da nicht so sicher. Ja, schon nicht innerhalb einer Gemeinde, aber dann auch zwischen den unterschiedlichen Gottesdienstmodellen. Ich glaube, dass alle ihre Stärken und ihre Schwächen haben und dass sie teilweise auf unterschiedliche Wurzeln und Grundideen zurückgehen. Und das will ich mit euch kurz anschauen. Deswegen der Punkt 2. Wir fangen in der Zeit Jesu an. Gucken wir uns mal an, was gab es denn eigentlich für Orte der öffentlichen Versammlung zur Zeit Jesu? Wo hat man denn eigentlich da sich getroffen und gefeiert, wenn man sich getroffen hat? Manchmal denken ja die Leute, die Christen hätten Gottesdienst oder überhaupt Feiern und Veranstaltungen erst neu erfinden müssen. Ja, da gab es nichts und dann heißt es immer, sie fingen da an in den Häusern und das hieß am Anfang erstmal irgendwie nur Treffen und ne, dann ist da irgendwann der Gottesdienst raus entstanden. Aber das ist ja nicht ganz richtig, denn die waren ja alle schon Gottesdienste gewöhnt, nur Gottesdienste ohne Jesus. Ja? Es gab ja schon eine Gottesdienstkultur in Jerusalem und auch in Korinth und auch in Rom, ja, bevor die Christen kamen. Das heißt, man wusste eigentlich, was Gottesdienst ist und die ganzen ersten Christen, die Jünger Jesu, waren es eigentlich gewöhnt, regelmäßig in einen Gottesdienst zu gehen und Gottesdienst zu feiern. Das heißt, sie wussten, wie man Gottesdienst feiert und ihr Grundmodell war natürlich, der Tempel in Jerusalem. Ja? Ich habe vorhin in der Einheit kurz erzählt von diesem Bibeltext, in dem wir lesen vom ersten Gottesdienst im Tempel von Jerusalem, 2. Chronik 5, wie der Tempel gebaut wurde und wie dann da dieser Gottesdienst gefeiert wurde, wo der Gesang der Menschen zusammenkam mit dem geheiligten Leben und dann der Wolke der Gegenwart Gottes. Und da passierte sozusagen eine großartige Gottesbegegnung. Später dieser Bericht, wo das Lachen und das Weinen durcheinander ging und so weiter. Wir haben ja viele Beschreibungen von Gottesdiensten in der Bibel und das war natürlich erstmal das Modell, mit dem die ersten Christen arbeiteten. Und wir lesen ja auch in der Apostelgeschichte, dass sie regelmäßig dorthin gingen. Die haben ja nicht aufgehört, dort Gottesdienst zu feiern. Die Feiern im Haus waren sozusagen zusätzlich, weil wenn man in den Tempel ging, kriegte man natürlich nichts von Jesus gesagt und kein Evangelium. Und deswegen, und man konnte auch nicht Brot brechen, das haben die zu Hause gemacht. Ja? Aber ihren Gottesdienst haben sie im Tempel gefeiert. Und das war das Modell. Wir haben das eben in unserem Workshop uns schon ein bisschen genauer angeschaut, dazu später noch mehr. Aber die Grundidee dieses Tempels, das war die Grundidee dieses Tempels. Ich glaube, das müssen wir manchmal nochmal neu verstehen, weil wir heute etwas anderes verstehen unter einem Gemeindehaus als damals. Der Tempel war nicht nur ein Haus, in dem man sich trifft, um Gottesdienst zu feiern. Sondern, wie wir es in diesem Bibeltext gehört haben, der Tempel war ein Ort der Gegenwart Gottes und der Begegnung mit Gott. Also Gott hat gesagt, in diesem Tempel möchte ich meinen Namen wohnen lassen und dort will ich euch begegnen von Angesicht zu Angesicht. Es gab da im Allerheiligsten diese Bundeslade, da waren zwei Engelgestalten drüber und Gott hat gesagt, zwischen diesen Engeln, auf der Deckelplatte von dieser Bundeslade, da ist der Ort, da ich euch begegnen möchte. Sehr festgelegt, finde ich, ja? Sehr räumlich festgelegt. Manchmal sagt man so leicht, naja, die Israeliten, die waren halt noch so ein bisschen zurückgeblieben und haben sich das sehr dinglich vorgestellt. Aber es ist ja nicht die Vorstellung der Israeliten, sondern das, was Gott gesagt hat. Ich möchte euch an diesem Ort begegnen. Und wir haben das eben im Workshop genauer angeschaut, wie dieser Tempel von seiner ganzen Architektur schon so angelegt war, dass man sich aufmachen musste, um Gott zu begegnen. Die Leute kamen aus dem ganzen Land zusammen und haben gesagt, jetzt gehen wir dorthin. Dort ist Gott und dort werden wir Gott begegnen. Wir werden ihn feiern, wir werden uns freuen, wir werden ihm unsere Gebete bringen, wir bringen ihm Opfer und dann erleben wir, wie er unser Leben berührt und verändert. Der Tempel als ein Ort der heiligen Gegenwart Gottes und diese Beschreibung von dem Gottesdienst in 2. Chronik 5 sagt ja auch etwas darüber, dass hier nicht einfach nur ein Programm passiert oder eine lockere Abfolge von Liedern, Gebeten und anderen Programmpunkten, sondern dass da ein heiliger Moment ist, wo Gott hineinbricht in die Gegenwart des Menschen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war früher nicht mein Verständnis von Gottesdienst oder Gemeinde, wenn ich sonntags morgens ins Gemeindehaus gegangen bin. Aber das war natürlich damals das Modell des Gottesdienstes. Es gab dann irgendwann ein zweites Modell, nämlich das Modell der Synagoge. Was war passiert? Der Tempel in Jerusalem war zerstört worden von den Babyloniern. Und die Juden waren vertrieben worden ins babylonische Exil. Was macht man in einem Land, wo es keinen Tempel gibt? Man kann nicht einfach einen neuen Tempel bauen, ja, weil es gibt diesen Ort, den Gott ausgeguckt hat. Und so gab es Juden in Ägypten und auch in Babylonien. Sie haben gesagt, wir brauchen aber trotzdem Orte, wo wir uns versammeln und wo wir uns erinnern an den Tempel, wo wir auch beten und singen und uns unterhalten und Bibel lesen, in Andenken an diesen Ort der Begegnung mit Gott und an das, was Gott in Jerusalem für uns und mit uns getan hat. Und so entstand die Synagoge, ein Ort der Zusammenkunft. Wahrscheinlich lange Zeit gar nicht als besonderes Haus, sondern zunächst mal als Veranstaltung. Synagoge kann beides heißen, die Versammlung und auch der Ort, wo man sich trifft. Aber lange Zeit war es wahrscheinlich kein besonderes Gebäude, sondern eine Versammlung von Juden an einem Ort, vielleicht in einem Haus, auf einem Platz. Man hat sich getroffen, man hat zusammen Bibel ausgelegt und man hat zusammen gebetet. Die Synagoge war aber auch immer so etwas wie ein Dorfgemeinschaftshaus. Das heißt, man hat dort auch abgestimmt über Fragen der Brotverteilung und der Steuern und der Kanalisation. Ja? Und also das war Dorfgemeinschaftshaus, Versammlungshaus. Das war ein Ort der Gemeinschaft, des gemeinsamen Singens, Betens, aber auch des Alltagsgestaltung und des Lernens. Man hat dort angefangen, Tora zu lesen und Tora auszulegen. Wir lesen darüber nichts im Tempel von Jerusalem. Der Tempel wurde nicht, soweit wir das wissen, nicht gepredigt oder Tora ausgelegt. Das passierte in der Synagoge. Und relativ bald, zumindest zur Zeit Jesu, lesen wir davon, dass sich an den Synagogen Schulhäuser angliederten, wo auch die Kinder schon unterrichtet wurden. Und so wurde die Synagoge auch zu einem Ort des Lernens und der Lehre. Dann gab es natürlich noch, also das Bild übrigens für die, die es interessiert, das war eine der ältesten Synagogen, die wir kennen. Man hat 5 oder 6 davon ausgebuddelt, die wirklich aus der Zeit Jesu stammen. Diese hier ist oben auf Masada, auf dieser Festung von den jüdischen Widerstandskämpfern. Man hat eine Synagoge gefunden in Gamla, das war auch so ein Widerstandsnest der Juden. Man hat eine gefunden in Kapernaum, wahrscheinlich sogar die, in der Jesus dort geheilt hat und die von dem Hauptmann von Kapernaum finanziert wurde. Die hat man ausgebuddelt und vor einigen Jahren hat man zufällig bei einem Bau von einem Hotel die Synagoge in Magdala entdeckt, wo also Maria aus Magdala herkam. Und da war mitten in der Synagoge noch ein sehr schöner Stein mit einem 7-armigen Leuchter drauf. Und das zeigt eben, dass die Synagoge ein Ort war, in der man an den Tempel denkt. Also der 7-armige Leuchter stand ja eigentlich im Tempel. Und die Synagoge war eine Erinnerung an den Tempel. 4-mal im Jahr ging man selber nach Jerusalem. Die andere Zeit traf man sich Woche für Woche in der Synagoge. Dann gab es die Theater. Die Theater waren eine griechisch-römische Erfindung. Die Theater waren Orte des öffentlichen Schauspiels, Orte der öffentlichen politischen Rede. Es gab Zuschauerbänke, da hat man sich hingesetzt und zugehört. Und vorne gab es eine Bühne, da wurde ein Theaterstück aufgeführt, eine Rede gehalten, Musik aufgeführt und die Leute haben zugehört. Das ist der Ort der Unterhaltung. Und auch der Ort, an dem Ideen verkündet wurden. Das war auch ein Ort der Versammlung. Und dann gab es als Ort des öffentlichen Treffens noch die Therme. Hier ist ein Bild aus der Therme des Herodes auf Masada. Der hatte sich da eine schöne römisch-griechische Therme mit mehreren Räumen gebaut. Und da waren dann in den Räumen immer so Wasserbecken. Es gab einen heißen Raum, einen kalten Raum, einen halbwarmen Raum. Und man ging da so von Raum zu Raum und traf da immer so ein paar Leute und saß da so rum und konnte über die Dinge sprechen, des alltäglichen Lebens, Geschäfte machen, sich zwischendurch mal abkühlen und erfrischen und dann wieder aufwärmen. Das war so ein Ort der Wellness für die Seele und für den Körper. Und man hatte so verschiedene Räume, in denen man sich frei bewegen konnte. Es gab kein festes Programm oder so, sondern man ging dorthin und hat quasi geguckt, wem man dort begegnet und was man mit seiner Zeit anfängt. Wichtigstes Ergebnis war, man kam hinterher erfrischt, entspannt und hoffentlich vielleicht mit neuen Ideen bereichert nach Hause. Ja. Das waren die 4 wichtigen Orte des öffentlichen Lebens. Daneben gab es eben das Haus als ein Ort des privaten Lebens, in dem sich auch die ersten Christen trafen, zusätzlich zum Tempel. Und wenn man jetzt mal diese 4 Orte sich nochmal anschaut, den Tempel, die Synagoge, das Theater und die Therme, kann man ja fragen, was davon prägt eigentlich unser Verständnis von Gottesdienst? Woran orientieren wir uns innerlich, wenn wir so an den Gottesdienst denken? Womit kann man unseren Gottesdienst am ehesten vergleichen? Mit dem Tempel, mit der Synagoge, mit dem Theater, Du würdest sagen Theater?
In der Anordnung stehen oder da agiert man auf der Bühne und der Rest ist mehr in der Zuschauerposition.
Ja.
Und das ist dann schön zu sehen.
Also ne, hier, also Theater, da gibt es eine Bühne und Zuschauer, das ist in manchen Gemeindehäusern schon auch erkennbar so aufgebaut. Ne? Manche Gemeindehäuser eben in Kinosälen, da ist es noch stärker so, aber wir reden von der Bühne im neuerdings ne, im Gemeinderaum, da liegen Gitarrenkästen auf der Bühne oder so, der Altar steht auf der Bühne. Ne? Insofern sind wir da natürlich angelehnt. Übrigens, das habe ich eben nicht gesagt, bei der Synagoge sieht man hier außenrum, das ist typisch für Synagogen, dass die kreisförmig angeordnet sind, sodass man sich gegenüber sitzen konnte und miteinander reden konnte. Ne? Also jemand sagt spontan, unser Gottesdienst ist oder heute oft an dem Theater angelehnt. Das heißt, es wäre ein Ort der Verkündigung, der, wie heißt es hier, der Unterhaltung, naja, das würde man so nicht sagen, aber der Verbreitung von Ideen. Ja? Der Gottesdienst dient dazu, eine Idee rüberzubringen. Ist ja auch nicht unpassend. Das Evangelium soll rüberkommen, soll verkündet werden. Ja? Und ja, andere würden vielleicht sagen, wir lehnen uns an andere Modelle an. Ich glaube, dass viele der Gottesdienstformen, die wir durch die Zeit beobachten können, sich in der Tat an diesen unterschiedlichen Modellen auch geschichtlich orientiert haben. Ich will euch mal mitnehmen durch die Geschichte des Gottesdienstes. Wenn wir gucken, was ist denn nach der Zeit Jesu passiert? Wie haben denn die ersten Christen gefeiert? Wir haben es vorhin schon gehört, sie haben im Tempel mit weiterhin mitgefeiert, die großen Feiern, die auch in der Bibel beschrieben sind. Und dann haben sie angefangen, in ihren Häusern zusätzlich eigene Versammlungen abzuhalten, in denen vor allen Dingen die Lehre von Jesus im Zentrum stand, das Brotbrechen und das gemeinsame Gebet. Ja, und dann irgendwann sind ja Gottesdienstformen daraus entstanden, die haben sich mit der Zeit entwickelt, ganz grob ein paar Phasen. Ich habe hier mal so ein Bild aus einer Kirche in Jerusalem. Ja, die alten orthodoxen Gottesdienste der ersten Jahrhunderte, die haben sich im Grunde in den Ostkirchen bis heute so gehalten. Die Formen, die Gesänge, die da kommen, sind teilweise wirklich mehr als 1500 Jahre alt oder 1000 Jahre alt. Und wenn man in so einen orthodoxen Gottesdienst geht, dann hat man, glaube ich, sehr viel von dem noch, was im Tempel von Jerusalem üblich war. Man hat Priester, man hat keinen Vorhang, aber man hat so eine Ikonenwand, ja, so eine Trennung des vorderen Bereichs der Kirche und des hinteren Bereichs. Da gibt es so eine Ikonenwand. Hinter der Ikonenwand ist der Altar. Und am Anfang, wenn man da hinkommt, ist alles dunkel, ein dunkler Raum, ein paar Lichter nur an. Und man sieht auch nichts. Also die Priester fangen alle hinter der Ikonenwand an. Und das ist eine Symbolik dafür, dass sich hier Himmel und Erde begegnen. Ja? Also so ähnlich wie da im Tempel von Jerusalem, wo die Begegnung zwischen Himmel und Erde war, ist es im orthodoxen Gottesdienst, wird alles vorbereitet hinter dieser Wand und das ist ein Zeichen dafür, dass alles im Himmel irgendwie beginnt, bei Gott und den Engeln und dann irgendwann geht eine Tür auf an der linken Seite und dann kommen die Priester da raus mit einem Licht. Und das ist eine Erinnerung an die Schöpfung der Welt. Ja? Aus dem Himmel, das Licht scheint in die Finsternis, Gott erschafft die Welt, sprach, es werde Licht, dann gehen die mit dem Licht durch die Kirche, da wird Weihrauch angezündet, um diesen Raum zu erfüllen mit einem Duft, der daran erinnert, die Gegenwart Gottes. Ja. Und dann wird viel gesungen, also ewig lange Lobpreiszeiten. Wer sich mal manchmal darüber aufregt, dass heutige Lobpreislieder so oft gesungen werden, der sollte mal in den orthodoxen Gottesdienst gehen, da werden die 20 Mal gesungen. Dann gehen sie irgendwann wieder zurück und dann kommen sie ein zweites Mal raus und kommen mit einem Evangelium. Großes goldenes Buch und das erinnert daran, das Wort wurde Fleisch. Also das Wort kommt in die Welt und das ist ein Zeichen für Jesus. Und dann wird quasi Jesus durch den Raum symbolisch getragen, so wie damals Jesus auf der Welt war und Menschen geheilt hat und verkündigt hat und sowas. Dann gehen sie wieder zurück und dann kommen sie nochmal raus mit Brot und Wein. Und das ist dann ein Zeichen für Kreuz und Auferstehung. Und natürlich daran, dass wir durch Essen und Trinken sogar teilhaben an dem, was da passiert ist. Also eine echte Feier der Begegnung. Das ist wie so ein Drama, was man immer wieder durchspielt. Begegnung zwischen Himmel und Erde. Und ganz wichtig, die Gegenwart Gottes wird zelebriert. Es gibt meistens keine Predigt, klassischerweise wie auch im Tempel nicht, sondern es geht darum, die Gegenwart Gottes zu feiern. Das Problem ist natürlich, manches davon war dann irgendwann unverständlich. Alles in der alten Sprache. Es war zwar ein heiliges Gefühl da, ein Gefühl für die Gegenwart Gottes, aber wenig Botschaft. Ja? Und deswegen kamen die Reformatoren und haben gesagt, das ist, reicht nicht, wenn wir den Gottesdienst so feiern. Wir müssen den Leuten auch wieder das Evangelium nahebringen. Und deswegen kamen die Gottesdienste der Reformationszeit. Das ist ein klassisches Bild für einen Gottesdienst zur Zeit Luthers. Und man sieht das schon, die Kirche ist aufgeräumt, ganz kahl, keine großen Bilder und Symbole an den Wänden. Tschüss, mach's gut. Ja, Jesus in der Mitte und der Prediger, der auf Jesus hinweist und die Leute, die auf den Zuschauerrängen sitzen, auf Bänken und zuhören. Ja, ganz anderes Verständnis von Gottesdienst, weil es darum geht, das Evangelium zu predigen. Jesus in der Mitte, man muss verstehen, worum es geht. Die Kirchenbänke wurden in dieser Zeit eingeführt, das waren eigentlich Schulbänke. Man hat es aus der Schule entlehnt und hat gesagt, jetzt muss man wieder lernen. Setzt euch mal hin und hört mal zu. Ja, das Wort steht in der Mitte. Aber wenn man sich den lutherischen Gottesdienst anguckt, ist immer noch sehr viel von dieser alten Liturgie da. Also es gibt immer noch sehr viele Gesänge. Diese Grundidee der Anbetung ist immer noch da. Ich weiß, in Pfarrkirchen sagt man immer, ist das ein Gottesdienst mit oder ohne Liturgie? Ja? Damit meint man ja, es gibt so diese alten, die liturgischen Stücke. Eigentlich heißt Liturgie ja nur Anbetung. Ja? Also Anbetung ist griechisch, ist Liturgie oder eine bestimmte Ordnung der Anbetung. Also im Prinzip hat jeder Gottesdienst eine Liturgie, aber dieser lutherische Gottesdienst hatte eben noch so diese verschiedenen Lobpreis- und Anbetungslieder da drin, mit vor und nach der Predigt. Und dann gab es einen nächsten Sprung in der Entwicklung, in der Zeit des Pietismus und dann in der Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert hat man das nochmal verändert, es entstanden die klassischen Freikirchen, die nochmal ganz anders organisiert wurden. Es entstand das Vereinswesen, also ne, die Kirche musste sich erstmal als unabhängiger Verein gründen. Man hat sich versammelt, es gab deswegen, die Brüdergemeinden nannten sich extra Versammlung und nicht Gemeinde. Ja, wenn man in die unrevidierte Elberfelder guckt, dann kommt da Gemeinde gar nicht drin vor, ja, weil es eben nur die Versammlung gibt und die ganze Gottesdienstkultur war eben auch anders. Man hat mehr im Kreis gesessen, in einer guten klassischen Gemeinde im Kreis an den Tisch. Jeder kann aufstehen, was sagen. Gemeinschaftlich wird ausgetauscht. Die Gemeinschaft steht im Zentrum, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Beten. Vieles davon erinnert natürlich auch hier an das, was in den Synagogen früher vor sich ging. Ja. Auch schon bei Luther, aber ne, man hat in den Freikirchen dann oft die letzten liturgischen Stücke abgeschafft, ne, weil das alles nicht mehr so verständlich war. Und ein freies Programm aus Liedern, Gebeten und Predigt entworfen, das sich nicht mehr an klassische Gottesdienstformen anlehnte. Und das war im Prinzip ja eine Übernahme des Synagogenmodells. Wenn man dann in die neuere Zeit geht, gibt es nochmal einen Shift mehr hin zum Theatermodell, du hast das eben schon so gesagt, wo man sagt, ein Gottesdienst ist eine Präsentation des christlichen Glaubens, sehr oft auch für Gäste. Ja, also dieser Gedanke, wir feiern einen Gottesdienst für Gäste, natürlich war die Willow-Creek-Bewegung da sehr stark. Die haben natürlich auch diese Idee von Theater mit eingebracht, dass man im Gottesdienst zum Beispiel Theater spielt, dass man im Gottesdienst von Performance redet oder solchen Sachen. Und ich sage das positiv, also ich habe selber sehr viel mit Willow Creek auch Seminare gehalten, um diesen Gedanken wirklich weiterzutragen. Unsere Gottesdienste sollten gästefreundlich sein. Aber man hat in Deutschland dieses Modell oft noch einen Schritt weiter geführt, als es in Willow Creek üblich war. In Willow Creek war das ja so, von der Geschichte her, dass Sie gesagt haben, das, was wir eigentlich Gottesdienst nennen, das feiern wir in unserer Gemeinde ab jetzt am Mittwoch, weil das eine interne Veranstaltung für Christen ist. Und das, was wir früher Evangelisation genannt haben, das feiern wir jetzt sonntags morgens. Also die Veranstaltung für Gäste und zur Einladung zum Glauben, das ist unser Sonntagmorgen. Unser Gottesdienst ist mittwochs. Viele Gemeinden in Deutschland haben das anders übernommen und haben gesagt, wir machen statt unseres Gottesdienstes, wie wir ihn früher hatten, jetzt eine Veranstaltung für Gäste. Wodurch natürlich dann der Gottesdienst insgesamt einen anderen Charakter bekam, nämlich wir feiern ihn für andere. Wir präsentieren ein gutes Programm, wir haben plötzlich Moderatoren, das gab es ja lange Zeit nicht. Moderatoren sagen plötzlich Sie zu lauter Leuten, die Sie kennen, weil man eben vielleicht Gäste dabei hat, ja, und es dann komisch wirkt, wenn man sich duzt. Also das sind alles Dinge, die es erst in den letzten 20, 30 Jahren gibt und natürlich übernommen sind aus einer Kultur moderierter Veranstaltungen, wie wir sie im Theater oder auch im Fernsehen kennen. Also viele unserer Gottesdienstveranstaltungen erinnern jetzt natürlich an eine Samstagsabends-Show, die wir wie wir sie aus dem Fernsehen kennen. Sagen wir mal aus dem Fernsehen der 70er Jahre, ja. Aber jedenfalls aus dem Fernsehen, ne, von der ganzen Kultur. Und präsentiert, jetzt kommt der nächste Programmpunkt und jetzt haben wir noch das. Und so, es kommen verschiedene Elemente ins Spiel. Man kann das Ganze dann auch mal lustig machen, ja. Es kommen sozusagen humorvolle und bunte Elemente rein, die es früher so im Gottesdienst nicht so denkbar gewesen wären. Parallel gab es noch eine andere Entwicklung seit den 60er Jahren, die charismatischen Lobpreisgottesdienste, die sich auch sehr aus dem standardliturgischen Formular rausbewegt haben und angelehnt an die alte Liturgie mit neuen Liedern versucht haben, sozusagen die Grundidee des Gottesdienstes aufzunehmen. Ich habe hier auf eurem Zettel zwei Sorten von Lobpreisgottesdiensten aufgeschrieben, Nummer 1 und Nummer 2. Wenn man in die Geschichte guckt, findet man, dass die Anfänge des Lobpreisgottesdienstes interessanterweise nicht bei den Freikirchen lagen, sondern bei den klassischen katholischen, evangelischen Kirchen. Und zwar bei den ganz liturgischen. Ja? Die haben nämlich versucht, die alten liturgischen Gottesdienste neu zu beleben, indem sie neue Lieder in die alte Liturgie eingebaut haben. Aber die Grundidee war immer noch, der alte liturgische Anbetungsgottesdienst sollte wiederbelebt werden. Und dann gibt es natürlich den Lobpreisgottesdienst Version 2, der sich eher am Popkonzert anlehnt, ne, und sagt, wir machen das, was eigentlich eine gute Popveranstaltung ist, also The Dome im Fernsehen, ja, das machen wir auf christlich, wir haben da christliche Lieder, es gibt eine christliche Message dazu, aber das Veranstaltungsformat ist eigentlich das einer guten nicht-christlichen Konzertveranstaltung. Emergent Church, dazu habe ich noch nicht mal ein Bild, so emergent ist das, ja, ich habe noch ein anderes Bild, das ist aber nicht emergent, das ist sozusagen hier, ne, die modernste Form, das ist wahrscheinlich hier Lobpreisgottesdienst 2. Ja, also wenn man das sich anguckt und so schaut, was so bei den wirklich progressiven Gottesdienstformen vor sich geht, dann merkt man, das ist sehr stark angelehnt an die normale christlich nicht säkulare Popkonzertkultur, nur eben mit anderen Texten und einem anderen Inhalt. Emergent Church, genau das Modell, was, zu dem es kein Bild geben kann, weil die emergente Kirche per Definition sich nicht festlegen kann und will, weil sie ja im Entstehen ist. Ja, aber man versucht natürlich jetzt Modelle des Gottesdienstes zu finden, die sich nochmal ganz abheben und vielleicht möglicherweise an dem Modell der Therme orientieren. Zu sagen, man will spirituelle Erlebnisräume schaffen, die individuellen Freiraum lassen zur Gottesbegegnung. Ja, das gibt es an verschiedenen Stellen, wird das experimentiert. Wir haben es in Marburg mal eine Zeit lang gemacht und dann musste es aufhören, weil es nicht genug Mitarbeiter dafür gab oder nicht genug Interesse oder man weiß es nicht. Ja, ein Projekt, was wir gerne wieder anfangen würden, wenn es wieder Bedarf gibt. Ein Gottesdienst, der hieß Mosaik-Gottesdienst und das war ungefähr so, man traf sich am Anfang mal sozusagen im gemeinsamen Raum, hat irgendwie so eine Startliturgie gemacht, eine Kerze angezündet, ein Gebet gesprochen und dann gab es 6 verschiedene Räume im Haus. Im einen wurde gemalt, im anderen hat man zusammen Bibel gelesen, im dritten gab es Lobpreislieder, im vierten gab es Stille und Musik zum Meditieren und so. Ja. Und man ging je nachdem, wie man am besten Gott begegnen kann, ging man in einen Raum und hat da das gemacht. Mit anderen geredet, zusammen Bibel gelesen oder auch für sich meditiert. Und am Ende kam man wieder zusammen, hat sich noch ausgetauscht und dann war Schluss. Ja? Also das war mal ein Versuch, einen Gottesdienst mal ganz anders zu feiern und aus diesen traditionellen Formen auszubrechen. Das gibt es an verschiedenen Stellen auch. Ja, und jetzt merkt ihr schon, meines Erachtens ist es so, dass diese verschiedenen Gottesdienstformen in der Tat sich an diese alten Modelle schwerpunktmäßig in der einen oder anderen Form anlehnen. Der orthodoxe, traditionelle Gottesdienst lehnt sich sehr stark an das Tempelmodell an. Ja? Also Gottesdienst als heilige Begegnung mit dem heiligen Gott, ja? An heiligem Ort. Der ganze Gottesdienst in der klassischen Messe ist aufgebaut wie ein Weg zu Gott hin, hat verschiedene immer gleiche Teile, die aufeinander aufbauen, die, wo ein Schritt zum nächsten führt, wo man einen bestimmten, immer gleichen Weg durchgeht, dass man am Anfang einen Psalm betet, wo man überhaupt erstmal die Größe Gottes sich klar macht und dann betet man ein Kyrie-Gebet, also wo man Gott seine Sünde und seine Bedürfnisse mitteilt. Dann gibt es eine Zusage der Sündenvergebung, dann gibt es ein Lobpreislied, dann gibt es eine Evangelienlesung und so weiter. So geht es Schritt für Schritt über die Predigt bis hin zum Abendmahl, was dann der Höhepunkt der Gottesbegegnung ist, weil wir Gott nicht nur hören und sehen, sondern fühlen und schmecken. Ja? So, das ist die klassische Idee. Dann gibt es, glaube ich, die freikirchlichen Gottesdienste, die sich stärker am Synagogenmodell orientieren. Gottesdienst als Ort der Gemeinschaft, der Lehre, des Lernens, aber auch der Begegnung. Manchmal hatte ich den Eindruck, in der Freikirche, wo ich groß wurde, aber auch in manchen anderen, ist es so ein bisschen wie ein Gottesdienst in Erinnerung an einen nicht anwesenden Gott. Ja, also manchmal ging es mir so, dass ich, wir reden hier viel darüber, was Jesus damals getan hat. Wir feiern das Abendmahl als Mahl der Erinnerung an das, was damals passiert ist. Wir predigen über Gott, wir singen Lieder über Gott. Ich war aber oft auch in Jugendgottesdiensten, in denen man ganz viel über Gott geredet hat, aber dann irgendwie vergessen hat, irgendwo ein Gebet einzubauen. Ja, natürlich nur, weil man irgendwie nicht dran gedacht hat, aber das zeigt ja auch was über das Verständnis. Ja, dass man sagt, okay, ups, wir haben vergessen, mit Gott zu reden. Ja, aber wir waren ganz viel mit ihm beschäftigt, sozusagen, über ihn zu reden. Das ist die Gefahr zumindest bei diesem Modell. Dann bis hin zum Theatermodell, wo man sagt, das Zentrum sind die Gäste und wir wollen ihnen etwas präsentieren. Bis hin zu Modellen, die sich eher an der Therme orientieren. Sei es mit so einem emergenten Modell oder auch einem Lobpreisgottesdienst, in dem man sagt, wir machen hier einen warmen Schauer von Lobpreismusik von hier vorne, in dem kannst du eintauchen und dich wohlfühlen und mitsingen oder auch nicht. Oder auch was anderes machen in der Zeit. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann eher an dieses Modell der Therme angelehnt. Und jetzt ist die spannende Frage, was von dem wollen wir eigentlich? Also ist uns das bewusst, welches Modell wir haben? Wollen wir das? Ich persönlich sage das ja ehrlich, ich bin die letzten Jahre unterwegs gewesen, um etwas zumindest wieder die Rückkehr zu dem Modell des Tempels zu bewerben. Ja? Zu sagen, mit dem Abschied von diesem Tempelmodell ist uns etwas verloren gegangen, was aber doch sehr wichtig ist. Ich möchte nicht auf die gemeinschaftlichen Aspekte, also die synagogalen Aspekte verzichten. Ich finde das sehr wichtig, dass ein Gottesdienst auch einen Gemeinschaftsaspekt hat, dass man auch was lernt im Gottesdienst. Auch darauf möchte ich nicht verzichten. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, Botschaft zu präsentieren. Aber ich möchte doch gerade diesen Aspekt des Tempels wieder neu beleben und sagen, ich möchte, dass ein Gottesdienst wieder neu zum Ort der Gottesbegegnung wird. Und dass vielleicht sogar die Gottesbegegnung im Zentrum steht. Also, dass alles, was wir lernen, ja, sozusagen die Nebenerklärungen sind. Ja. Ich kann ja Gott nicht begegnen, ohne dass ich etwas über ihn höre und lerne. Das ist auch wichtig. Ja. Dass die Gemeinschaft natürlich auch dafür wichtig ist. Aber dass doch das Ziel und Zentrum ist, dass wir Gott begegnen. Dem Gott, der gegenwärtig und lebendig ist. Wir haben das eben im Workshop gemacht, uns dieses Modell des Tempels nochmal angeschaut. Jetzt gucke ich mal, ob ich es hier finde. Ja, jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Und damit höre ich dann jetzt auch auf. Wenn man dieses Tempelmodell sich nochmal anschaut und sagt, so hat Gott eigentlich den Gottesdienstraum angelegt als einen Ort, wo man einen Weg zurücklegt hin zu Gott, gibt es eben Leute, die sagen, das ist eigentlich eine gute Sache, das quasi als Modell für einen Gottesdienst zumindest auch oder für eine Anbetungszeit zugrunde zu legen. Das haben wir uns eben ausführlicher angeschaut. Ich will das nur für die große Gruppe kurz zugänglich machen. Wo man sagt, dieser Aufbau des Tempels mit zwei Vorhöfen und dann einem Heiligtum, das kann man auch nehmen als ein Modell dessen, was in jedem Gottesdienst passiert. Nämlich einen Weg, der anfängt irgendwo außerhalb in unserem Alltag. Wir machen uns auf den Weg zu Gott. Wir kommen zusammen, es gibt in den Psalmen viele Psalmen, die eigentlich erstmal dazu ermutigen, komm, wir machen uns auf den Weg, wir gehen zum Haus des Herrn, wir sind unterwegs, wir schauen auf zu den Bergen, woher kommt uns Hilfe vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Psalmen des Aufstiegs, wie sie heißen, wo man hingeht zum Tempel. Und dann gibt es Psalmen der Feier, des fröhlichen Erzählens von Gott. Wir sagen, was Gott alles getan hat, wir geben Zeugnis, wir berichten, wir predigen und so weiter. Und dann geht es einen Schritt weiter in den inneren Vorhof, wo der Altar stand, wo man sagt, so, nachdem wir jetzt so viel über Gott gehört haben, wollen wir uns Gott zuwenden und ihm begegnen, ihn anbeten, ihm die Ehre geben. Gott soll im Mittelpunkt stehen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter in das Heiligtum, wo es ruhig wird, persönlich, besinnlich, nachdenklich, wo es in die Tiefe geht, wo Raum ist für Stille. Und dann das Allerheiligste, der Ort, den wir nicht verfügen können. den wir nicht planen können, wo Gott unverfügbar und doch überraschend bleibt und sehr oft Begegnungen mit Gott stattfinden, die uns auch verändern. Und ich glaube, dass das ein gutes Modell ist, was wir dem Gottesdienst zugrunde legen können. Sowohl eine Anbetungszeit im Gottesdienst als auch den ganzen Gottesdienst. Wenn man sich im evangelischen Gesangbuch das Gottesdienstmodell anschaut, ist das eigentlich auch nach diesen Phasen aufgebaut. Da gibt es in jedem Gottesdienst 4 Phasen. Die erste heißt Eröffnung und Anrufung. Da ist man hier vorne. Dann gibt es einen zweiten Teil Verkündigung und Bekenntnis, wo man sagt, wer Gott ist, was, dass wir an ihn glauben und darüber predigt. Und dann gibt es Feier und Mahl. Also da wird dann eigentlich die Begegnung mit Gott gefeiert im Abendmahl. Und dann gibt es Segen und Sendung, wo also Gott uns anrührt und uns auch sendet. Das ist sogar auch in klassischen Gottesdiensten so. Und ja, das sind so die verschiedenen Modelle. Jetzt hätten wir noch 5 Minuten Zeit, uns da mal auszutauschen, zu sagen, vielleicht habt ihr Beobachtungen, wie das bei euch im Gottesdienst aussieht, oder was ihr vielleicht auch davon mitnehmt an Ideen, und dann würden wir uns mal verschiedene Gottesdienste anschauen, wie es sie so heute gibt. Aber vielleicht dazu erst noch Kommentare, Rückmeldungen, Rückfragen.
Würdest du sagen, es hängt in erster Linie davon ab, ob ich, von welcher Kultur ich den jeweils gestalte, zu welchem Modell ich neige, oder würdest du sagen, ein gewisses Modell ist besser als das andere?
Ich glaube, dass die Modelle, der Wandel der Modelle durch die Zeit hindurch in der Tat kulturbedingt war. Also die Reformationszeit als eine Zeit, wo man neu nachdenkt über die Grundlagen des Glaubens, wo man überhaupt das Individuum wiederentdeckt als jemand, der sozusagen persönlich reagieren muss auf den Ruf des Glaubens. Vorher hat man als Gemeinschaft gefeiert, da musste gar nicht jeder verstehen, worum es geht. Also das hat alles auch zeitkulturelle Gründe, oder warum die Freikirchen sich als Vereine organisieren und Gemeinschaftstreffen abhalten. In der gleichen Zeit haben sich auch die englischen Teeklubs und Debattierclubs gegründet. Also das war auch ein Kulturphänomen, dass die Gemeinde plötzlich diese Form annimmt, die sie in der Brüdergemeinde oder in anderen FEGs ja in der gleichen Zeit entstanden. Und auch die Theaterkultur heute ist natürlich parallel mit unserer Fernseh- und Unterhaltungskultur entstanden. Also das hat natürlich kulturelle Gründe. Und insofern, und das hat ja, das ist immer was Gutes und auch was Kritisches. Also wir haben ja vorhin gehört, unsere Gottesdienste sollen kulturrelevant sein. Das heißt, es ist gut, dass wir auf die Bewegung der Kultur eingehen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine kulturkritische Aufgabe. Also zu gucken, was von der Kultur wollen wir vielleicht genau konteragieren. Ja, und sagen, da wollen wir was anders machen als die Kultur um uns herum. Insofern kann man nicht einfach nur sagen, wenn die Kultur sich wandelt, wandelt sich auch der Gottesdienst, sondern man muss überlegen, wie. Ja? Und ich würde nicht sagen, ein Modell ist besser als das andere, sondern ich würde in der Tat sagen, ein guter Gottesdienst sollte aus allen 4 Modellen Elemente integrieren. Ja? Aber ich persönlich würde in der Tat sagen, von der Bibel her gesehen, ist die Gottesbegegnung das Zentrale. Ja? Und der Rest ist unterstützend. Das heißt aber immer noch, kulturell muss man unterschiedliche Formen von Gottesdienst finden, wie Gottesbegegnung ermöglicht wird. Also zum Beispiel bei uns in Marburg ist immer die Frage, wir haben eben Gottesdienst, wo ein Schwerpunkt ist auf Anbetung und Predigt. Das sind unsere 2 Schwerpunkte. Ja, das heißt, da haben wir in der Anbetungszeit, orientieren wir uns stark an dem Tempelmodell, in der Predigt stark am Synagogenmodell. Ja. Und dann haben wir außenrum noch so Teile, wo wir Theaterelemente mit einbauen, mit Videoclips oder Theaterstücken, oder auch die Predigt selber hat ja auch was aus diesem Modell. Und dann haben wir noch Teile, wo wir Lounge mit anbauen, also dadurch, dass wir in die Kneipe gehen zusammen hinterher, oder dass wir am Eingang Begrüßungspäckchen austeilen und Süßigkeiten, und dass es hier verschiedene, dass es da einen Infotisch gibt, wo man sich treffen kann und da Gesprächsecken und sowas. Also wir haben schon Modelle von allem, aber das Zentrum, auf das wir hinführen, ist die Gottesbegegnung. Also ich möchte nicht, dass jemand in den Gottesdienst kommt und denkt, hier soll ich unbedingt eingeladen werden, einer christlichen Lehre zu folgen. Ja? Oder hier soll ich lernen, dass Christen ganz tolle Programme machen können oder so. Sondern ich möchte eigentlich, dass die Leute durch das, was wir machen, hindurch irgendwie den Blick auf Gott freikriegen. Und die Frage ist immer zum Beispiel, ist eine Lobpreis- und Anbetungszeit gästefreundlich oder nicht? Ja? In Willowkrieg gibt es diese Regel, ne? Worship and Seekers don't mix. Also eigentlich kannst du keine richtige Anbetungszeit machen, wenn du Gäste da hast. Das passt nicht zusammen. Das war die Urlehre. Ich glaube, heute machen sie es auch anders. Ja? Wir haben zum Beispiel in Marburg die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die bei uns zum Glauben kommen, gerade durch die Anbetungs- und Gebetszeiten zum Glauben kommen. Und sagen, die Predigten haben mir geholfen, ja? Aber was mich eigentlich gezogen hat, ist die Erfahrung, dass Gott gegenwärtig ist, so wie es auch in der Bibel steht. Ja? Das heißt, die wurden gerade nicht abgeschreckt durch geistliche Tiefe, sondern das war das, was sie eigentlich interessiert hat. Das ist unsere Erfahrung und andere machen vielleicht andere. Also, ich würde nicht ein Modell gegen das andere ausspielen. Ich persönlich würde ein Zentrum setzen auf Gottesbegegnung, aber andere machen es vielleicht anders. Und dann würde ich fragen, wo ist denn dann der Ort? Wenn wir einen Gottesdienst haben, der sehr stark zum Beispiel theaterorientiert ist, wo wir sagen, dass das, was Willow am Sonntagmorgen macht, sagen, da ist ein Gottesdienst, wo wir als Christen versuchen, die christliche Botschaft in einer plausiblen, verständlichen, offenen, einladenden Art zu präsentieren, damit die Leute dann, wenn sie in die Gemeinde kommen, mittwochs auch in den Gottesdienst kommen, dann muss man sich fragen, wo ist denn dann der Ort, wo wir als Gemeinde Gott begegnen und wo auch die Gäste, ne, wann kriegen die denn, wann lernen sie Gott kennen? Das ist so, wie ich lade dich ein, ne, und sag irgendwie, ich habe meinen Großvater, ist ein ganz toller Mensch, ne, du musst mich unbedingt mal besuchen kommen. Und dann kommst du zu Besuch und dann sage ich erstmal, ne, wir setzen uns mal in die Küche, wir reden erstmal ein bisschen, ich muss dir noch ein bisschen mehr erzählen von meinem Großvater. Ne. Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann kannst du ihn auch selber kennenlernen. Ne. Und manchmal ist ja Evangelisation läuft so, dass wir halt sagen, wir müssen jetzt erstmal, ne, bevor ich dich zum Gebet einlade, muss ich erstmal versuchen, dich davon zu überzeugen, dass das nicht wehtut und nichts Böses ist und so weiter. Und irgendwann bist du aber reif für diesen Moment, wo du selber Gott begegnest. Ne? Und da muss ich mir halt überlegen, wann und wo mache ich dafür Veranstaltungen, Möglichkeiten, Fenster. Und das kann ja an ganz unterschiedlich, kann ja auch individuell sein, dass man sagt, wir haben irgendwie eine Kapelle oder eine Gebetsecke, ne, wo du, wenn du Lust hast, ne, hingehen kannst und dann machst du das persönlich irgendwie aus. Also da kann man ja kreativ denken. Also das, was ich eben erzählt habe, war Velokrieg. Das ist was anderes. Das sind nicht wir. Ne? Wir machen das in unseren Hauptgottesdiensten. Wir haben verschiedene Gottesdienste, aber nicht jeder geht zu jedem hin. Also die unterschiedlichen Leute gehen. Ich glaube, ja, diese Grundregel, dass man in der Gemeinde einen Ort hat, wo man als Gemeinde Gott begegnet, einen Ort hat, wo man in der kleineren Gruppe sich miteinander austauscht und einen Ort, wo man dient, ja, und irgendein gutes Projekt mitmacht in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, ist immer eine gute Faustregel für viel beschäftigte Leute. Ja. Und da gibt es dann verschiedenste Angebote. Martin hat es auch erzählt, manchmal muss man erst neue Angebote schaffen, weil die da sind, für unsere Zielgruppe vielleicht gar nicht die richtigen sind. Und dann muss man sich noch was ausdenken. Okay, kurze Pause. Okay, also kurz nach halb treffen wir uns hier wieder für den zweiten Teil des Abends, unterschiedliche Gottesdienstmodelle per Video kennenlernen und gucken, was daran gut und nicht gut und hilfreich ist und inspirierend.